Ich glaube, wir müssen damit leben, dass Erkenntnis Zeit braucht und dass sie sich aus diversen Informationen ergibt. Und was heute richtig ist, kann in einem Monat sich schon ganz anders darstellen. Und wir brauchen einfach etwas mehr Zeit, etwas mehr Ruhe und müssen aushalten, dass es Durchbrüche gibt, dass es unsichere Situationen gibt.
Mein Name ist Nabil Atassi, ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Inzwischen befinden wir uns mitten in der vierten Welle und mein Podcast berichtet weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Wir diskutieren und diskutieren. Warum gibt es so viele Impfdurchbrüche? Wie wirksam ist die Boosterimpfung und warum brauchen wir sie jetzt schon? Gibt es die viel gefürchteten Langzeitnebenwirkungen bei den mRNA-Wirkstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna? Und warum liegen jetzt auch immer mehr Geimpfte auf den Intensivstationen? Und was ist mit den Kindern? Viele komplexe Fragen, auf die es keine einfachen Antworten geben kann. Aber wir sprechen darüber und wollen unaufgeregt Antworten finden mit dem Immunologen und Infektiologen Professor Philipp Hennecke vom Universitätsklinikum in Freiburg. Er ist im Vorstand des Zentrums für Infektionsmedizin. Herr Hennecke, schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Schön, dass Sie es geschafft haben. Sie haben sicher viel zu tun. Wie geht's Ihnen?
Gut, mir geht's gut. Wir haben viel zu tun, aber auf der anderen Seite ist die Situation in den Kliniken, jedenfalls in unserer Klinik, jetzt nicht so verändert gegenüber den letzten Monaten. Im Augenblick sehen wir diesen Anstieg noch nicht so abgebildet im Klinikum.
Sie sind ja Immunologe. Können Sie uns mal ganz kurz erklären, was ein Immunologe so macht?
Na, ich habe verschiedene Aufgaben. Also erstmal bin ich tatsächlich Infektiologe für Kinder. Das heißt, ich betreue Kinder mit schwer verlaufenden Infektionen, die ins Krankenhaus kommen oder auch mit chronisch verlaufenden Infektionen. Und Immunologen beschäftigen sich mit allen möglichen Aspekten des Abwehrsystems. Bei mir ist es die Infektionsimmunologie, also welche Rolle spielt die Entwicklung des Immunsystems. Und daraus ergeben sich sehr viele diagnostische und aber auch therapeutische Konsequenzen.
Sie forschten und forschen ja im Labor auch an unterschiedlichen Modellen mit Viren, Bakterien. Ist SARS-CoV-2 für Sie als Forscher eigentlich nur so ein relativ kleines Thema, das gar nicht mal so komplex ist?
SARS-CoV-2 ist ein wesentliches Thema für uns bezüglich der klinischen Auswirkungen bei Kindern und auch der Übertragung in Familien. Da haben wir eine große Familienstudie in Baden-Württemberg mit über 500 Familien mit mindestens einem infizierten Mitglied. Es ist schon ein wichtiges Thema und beschäftigt uns schon sehr, gerade in dieser zeitlichen Intensität, in der es auftritt.
Dann gehen wir doch mal rein in dieses wichtige Thema. Es gab da ja so einen Moment vor circa 4 Wochen, da dachten wir, Mensch, scheint ja doch recht moderat zu verlaufen. Jetzt kommen wir vielleicht eine gewisse Unbeschwertheit wieder zurück. Wird vielleicht doch ein entspannter Winter. Jetzt sehen wir explosionsartig steigende Infektionszahlen an zumindest regionalen Hotspots, vermehrt schwere Verläufe und immer mehr Impfdurchbrüche. Da stellt sich die Frage, wie wirksam ist die Impfung eigentlich? Zweifeln Sie da ein bisschen?
Nein, ich zweifle überhaupt nicht an der Impfung. Das ist der mRNA-Impfstoff ist sehr, sehr gut. Ich glaube, wo ein Problem liegt, ist in den überzogenen Erwartungen, die durch diese Zahl von 95% aus den Zulassungsstudien kamen. Das waren Studienergebnisse über einen sehr beschränkten Zeitraum. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, wie schwierig es ist, diese Impfung überhaupt über die Zeit in die Bevölkerung zu bringen. Und da ergibt sich eine ganz andere Wirksamkeit. Und wenn die ersten mit der Wirkung ihrer Impfung schon am Ende sind, fangen die anderen erst an. Also wir können hier nur über einen Durchschnitt reden. Und die Impfung ist sehr gut, das ist eine sehr gute Impfung. Aber sie ist nicht perfekt.
Wir können ja mal so einen Impfdurchbruch definieren. Also eine SARS-CoV-2-Infektion mit einer Klinik und einem positiven PCR-Test. Das ist die Definition eines Impfdurchbruchs. Und viele Menschen zeigen sich da enttäuscht, warum man sich nach einer vollständigen Impfung jetzt trotzdem noch anstecken kann.
Also es ist insbesondere normal für Atemwegsinfektionen. Wir ärgern uns ja seit Jahrzehnten darüber, dass die Influenza-Impfung nicht so gut ist, wie wir sie eigentlich gerne hätten. 50-60% Wirkung. Und das ist schon ein erheblicher Vorteil, geimpft zu sein. Deswegen ist die Influenza-Impfung unbedingt zu empfehlen. Aber sie kann nicht verhindern, dass es Krankheitsausbrüche gibt. Und das Gleiche gilt auch für den deutlich wirksameren mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch begeistert über den Impfstoff, aber ich ehrlich gesagt hatte nie die Hoffnung, dass er die alleinige Lösung für das Problem ist.
Also aus Ihrer Sicht keine Überraschung. Wenn Sie jetzt sagen, das ist bei Atemwegsinfektionen ganz normal, dann bedeutet das auch nur zum Verständnis, SARS-CoV-2 ist eine Atemwegsinfektion und deswegen auch dazu zu zählen.
Genau so ist es. Mhm. SARS-CoV-2 ist in der Hinsicht wie Influenza.
Da gab es jetzt eine ganz frische Studie aus Schweden mit über 1,6 Millionen Menschen, die da mit untersucht wurden, bisher nur vorab publiziert im Lancet. Da zeigt sich wirklich ein dramatischer Abfall des Impfschutzes. Zum Beispiel bei BioNTech nach 2 Monaten noch 90% Schutz, nach 7 Monaten gerade noch 23%. Sie haben es vorhin gesagt, die Erwartung ist völlig überzogen. Aber haben wir die Corona-Impfungen als solche, insbesondere mRNA, überschätzt?
Ich denke, sie ist in ungeheurem Maße medial begleitet worden und es war eine große Halserwartung da. Und normalerweise wären diese Effektivitätszahlen zu einem frühen Zeitpunkt ja gar nicht rausgekommen. Ja, also es ging hier um zum Teil wenige Wochen nach Impfung. Mhm. Das heißt, jetzt zeigt sich, was die Impfung kann und was sie nicht kann. Und das Gleiche muss man jetzt auch sagen, das müssen wir für den Booster auch erstmal sehen. Auch da sollten wir nicht sehen, wie die Wellen verlaufen und je nachdem, in welcher Phase der Welle ich etwas tue, dementsprechend interpretiere ich dann die Wirksamkeit.
Also bei Moderna habe ich ja immerhin noch 60% Schutz nach 6 Monaten und ich habe nach wie vor auch einen ganz guten Schutz für schwere Verläufe. Und gerade bei den älteren Patienten spielt das ja eine wichtige Rolle. Also da sind es noch 40% nach 6 Monaten, bei den jüngeren 80% Schutz vor einem schweren Verlauf. Aber müssen wir jetzt daraus resümieren, ist das jetzt ganz klar, brauchen wir dringend die Boosterimpfung?
Also ich denke, was wir sehen aus diesen Zahlen, dass es mit dem bisherigen Impfschema keine anhaltende Schutzwirkung der Impfstoffe gibt, die zufriedenstellend ist. Insofern müssen wir uns überlegen, was wir jetzt machen. Und da ist die Boosterimpfung sicherlich das Naheliegende. Aber wir sollten auch bewusst sein, wie schwierig es war, diesem insgesamt 60 Millionen Menschen oder 50 Millionen Menschen zu impfen in Deutschland. Und das gilt für einen Booster natürlich genauso. Auch da kann es nicht so sein, dass wir bis Weihnachten die Vorstellung haben, alle geboostert zu haben. Das ist einfach nicht realistisch.
Sie sagen, wir müssen uns überlegen, das Naheliegendste ist die Boosterimpfung. Gibt es eine Alternative?
Nicht wirklich. Also ich meine, wir haben, denke ich, die Maßnahmen ziemlich ausgereizt im letzten Jahr. Natürlich kann man wieder über Lockdown sprechen. Aber ich glaube, wir müssen uns, und da haben wir ja doch viel gelernt, wir müssen uns tatsächlich an den Zahlen orientieren, in den Krankenhäusern, an den schweren Verläufen. Wir können nicht von einem Lockdown in den nächsten rennen. Das merken wir jetzt. Es wird keine einfache Lösung dafür geben. Wir müssen mit SARS-CoV-2 leben in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Aber selbst wenn wir diese Erkenntnis jetzt so akzeptieren würden, ist es ja dennoch so, dass in vielen Bereichen, Sie sagen jetzt bei Ihnen in der Klinik, ist da das Problem nicht angekommen bisher. Das ist ja ein glücklicher Umstand. In anderen Häusern sieht es allerdings anders aus. Da gibt es wirklich sprunghafte Anstiege auch der Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir müssen dann vielleicht doch in einen Lockdown rein, oder nicht?
Also ich glaube, wir müssen regionaler denken und wir müssen mehr in Optionen denken. Auch bei uns, wir merken natürlich schon, dass es mehr Fälle gibt, aber es gibt keine Engpässe. Und wir müssen bereit sein für Engpässe, aber wir können nicht diese Engpässe immer schon antizipieren und dann zu dramatischen Schlussfolgerungen kommen. Sondern ich denke, wir müssen es aushalten, dass wir eben nicht genau wissen, was nächste und übernächste Woche ist. Und da ist sicher Kritik zu üben, sind wir gut genug vorbereitet für mildere und für extremere Verläufe, sowohl in den alten Einrichtungen als auch in den Krankenhäusern. Oder können wir immer nur global reagieren? Alles zu, alles auf, Maske rauf, Maske runter, alle impfen, alle boostern. Ich denke, das wird nicht funktionieren.
Man hat ja das Gefühl, wir rennen der Lage im Prinzip ständig so ein bisschen hinterher. Wir sind eigentlich nie gut vorbereitet. Alle Maßnahmen werden erst zurückgefahren und dann muss man doch wieder ganz hart hochfahren. Also man hat das Gefühl, da wird immer nur reagiert.
So ist es. Und ich finde auch im Augenblick, um das anzumerken, die Diskussion über die schlechte Impfbereitschaft in Deutschland völlig überzogen. Wir sind genau da, wo unsere Nachbarn sind. Das sind wenige Prozent Unterschied zu Frankreich oder zu Großbritannien. Und auch zu den skandinavischen Ländern. Es gibt weniger Ausnahmen. Auch Israel hat keine höhere Impfquote. Das ist das, was man erreichen kann. Und es nützt überhaupt nichts, da jetzt Schuldige zu suchen. die Situation, wir sind gemeinsam in der Situation und es gibt unterschiedliche Gründe, sich zu verhalten. Wir müssen besser werden, wir müssen alle besser werden, müssen versuchen, die Lücken zu schließen. Aber die Fokussierung jetzt der öffentlichen Diskussion auf Nicht-Geimpfte halte ich für nicht hilfreich.
Also Sie sind kein Verfechter dieser immer wieder zitierten Pandemie der Ungeimpften?
Nein.
Wenn wir jetzt eine Boosterimpfung alle bekommen sollten und jetzt aber diese Wirkkurven haben und nach 6 Monaten lässt der Schutz nach, heißt das für uns jetzt wirklich alle 6 Monate pieksen?
Gute Frage. Möchte ich genauso wenig wieder Heilserwartungen erwecken. Wir hoffen natürlich, dass wir dann eine stärkere dauernde Wirksamkeit dieses Impfschemas haben. Da gibt es guten Grund, das zu glauben. Aber das werden wir sehen. Und da spielen ja auch andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, welche Varianten zirkulieren dann. Das heißt, sind alle gleich boosterbar. Ich glaube, wir müssen raus aus dieser Vorstellung, wir wissen nächste Woche, was richtig ist und was falsch ist. Wir haben zu viele Talkshows zu dem Thema.
Sie haben das jetzt mehrfach angesprochen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Warum diskutieren wir so viel über die mangelnde Impfbereitschaft? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, also gibt es da fassbare Daten, die zeigen, in Frankreich ist man genauso weit, in den skandinavischen Ländern ist man genauso weit. Und woher kommt dann diese Erzählweise, dass wir hier in Deutschland hinterherhinken im Vergleich zu anderen Ländern?
Also die Zahlen sind da, die sind auch öffentlich, sind alle für alle einsehbar. Es sind geringe Unterschiede. Und ich glaube, jedes Land muss und jedes Bundesland und jede Stadt muss Lösungen finden, um eine möglichst hohe Impfquote hinzubekommen, um zu sehen, dass die wichtigen öffentlichen Einrichtungen Schulen offen bleiben können, muss angemessen reagieren und muss vorbereitet sein darauf, dass es gerade in einem eigenen Stadtgebiet, im eigenen Landkreis zu einer nicht vorhersehbaren Häufung von Fällen kommt. Das sehen wir ja. Wir haben zum Teil Inzidenzen von 600 und wir haben welche von 100. Und unser System muss das auffangen. Und da bin ich ein starker Verfechter von. Ich denke, auch die Intensivstationen müssen bereit sein, das aufzufangen. Es nützt nichts, wenn wir ständig versuchen, auf die Politik einzureden und ein Drama zu inszenieren, sondern wir müssen gucken, wie wir pragmatische Lösungen für eine bessere Impfquote, für eine hinreichende Versorgung mit kurzen Anlauffristen haben in den Krankenhäusern.
Was wäre da so ein pragmatischer Ansatz aus Ihrer Sicht? Also Aufklärungsarbeit zum Beispiel?
Aufklärungsarbeit. Ich denke auch, ich bin ein wirklicher Verfechter davon, dass wir eine Impfpflicht brauchen für Menschen, für Professionelle mit Patienten, Kontakt oder Kontakt in Pflegeeinrichtungen. Das müssen wir schaffen. Da denke ich, dürfen wir nicht ambitionslos sein. Das sind die Gefährdeten.
Also da gehen Sie mit dem Deutschen Ethikrat konform, der das inzwischen auch jetzt in diese Richtung tendiert. Ich gehe nochmal zurück auf die Immunität, also dieses Nicht-Ansprechen einer schützenden Immunität. Das kennen wir ja eigentlich schon. Also wenn man sich mal erinnert an die heute sehr etablierten Hepatitis-B-Impfungen, da musste auch erst eine sinnvolle Kombination gefunden werden, um den gewünschten Impferfolg dann auch zu haben. Sie haben es gesagt, es gibt so viele Talkshows zu dem Thema. Reagieren wir insgesamt als Gesellschaft über? Denn es ist ja eigentlich nicht mehr zu leugnen, dass Corona einfach eine politische Komponente hat.
Also überreagieren hat natürlich viele Facetten, aber ich glaube, wir müssen damit leben, dass Erkenntnis Zeit braucht und dass sie sich aus diversen Informationen ergibt. Und was heute richtig ist, kann in einem Monat sich schon ganz anders darstellen. Wir haben wahnsinnig viel Informationen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Ländern. Ich finde deswegen auch die Kritik an der STIKO völlig unangemessen. Die STIKO ist ein hochseriös arbeitendes Gremium von wirklich gewissenhaften Leuten. Das kann ich aus persönlicher Kenntnis sagen. Und wir brauchen einfach etwas mehr Zeit, etwas mehr Ruhe und müssen aushalten, dass es Durchbrüche gibt, dass es unsichere Situationen gibt.
Das ist ja auch das Problem, dass wirklich eine Menge Vertrauen verloren gegangen ist. Da kann man jetzt zum Beispiel die neueste Nachricht nehmen. Die Empfehlung für nur noch BioNTech bei unter 30-Jährigen, die kam jetzt zum Beispiel von der STIKO. Da ist jetzt eine ganz neue Studie auch im New England Journal erschienen, die also die Wirkung des Impfstoffs von BioNTech Pfizer bei den ganz Jungen, also unter 12-Jährigen, zeigt. Die Studie war gesponsert von BioNTech und Pfizer. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Hörerreaktion hier aus dem laufenden Programm bei SWR 1. Da schreibt Chris aus Laubheim, nur noch BioNTech für unter 30-Jährige, Grundlage hierfür, sie hatten das meiste Schmiergeld bezahlt. Geht das Vertrauen hier zu Recht verloren?
Wichtige Frage. Ich glaube, wir sind auch da in einer schwierigen Situation, dass wir mit wenigen Informationen weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Und diese Informationen in der Kürze der Zeit bekommt man nur, wenn man mit dem Hersteller und mit der Industrie sehr eng zusammenarbeitet. Das haben wir jetzt schon mehrfach mitbekommen, dass schon Förderungen aus der Politik auf Presseerklärungen des Herstellers herauskommen. Das heißt, es ist noch nicht mal die Zeit da, die Originaldaten anzugucken und selbst diese Ruhe. Und dann wird die STIKO kritisiert, dass sie nicht innerhalb von Tagen weitreichende Entscheidungen für Millionen von Menschen trifft. Das ist, denke ich, gehört dazu. Ja, wir müssen kritisch sein, wir müssen kritisch bleiben, um auch alle mitzunehmen. Aber wir haben natürlich auch einen hohen Zeitdruck. Wir können nicht den letzten Zweifel ausräumen. Das geht auch nicht. Und wir müssen auch Vertrauen haben. Ich denke, das ist ein guter Impfstoff. Wir haben eine extreme Erfahrung jetzt schon durch dieses Ausrollen des Impfstoffs. Es gibt gewisse Probleme, wie bei allen Medikamenten. Aber die sind überschaubar und wir lernen sie immer besser kennen. Und wie Sie richtig gesagt haben, jetzt müssen wir die perfekte im Sinne von bestmögliche Impffolge ermitteln. Und dann geht's weiter. Aber auch das braucht Zeit und Sorgfalt und wird Rückschläge mit sich bringen.
Also weniger aufgeheizt, das Ganze mit etwas mehr Zeit und Ruhe betrachten. Sie forschen ja schon sehr, sehr lange. Gab es eigentlich für Sie als Forscher jetzt einen Moment in diesen letzten 18 Monaten der Pandemie, als Sie gemerkt haben, diese Situation erfordert jetzt ein anderes wissenschaftliches Handeln als das, was wir vielleicht gewöhnt sind bisher?
Mehrfach. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass wissenschaftliche Diskussionen, die einen reinigenden Charakter haben, viel weniger Zeit haben. Also es geht sehr, sehr viel schneller und da beteiligen sich unter anderem auch Fachzeitungen, die ganzen Preprints, die Wahrnehmung, das direkte Verlinken von Websites. Das führt wirklich dazu, dass keine ausreichende kontroverse Diskussion erstmal in Fachkreisen stattfinden kann, sondern dass man auch da hinterherläuft und sehr schnell als in der Verteidigungshaltung sich befindet. Das ist wirklich neu. Und wir haben auch eine Situation, wirklich was die Veröffentlichung angeht, dass bevor eine wirklich begutachtete Publikation rauskommt, diese Publikation schon zum Teil hunderte Mal zitiert ist. Das heißt, sie bekommen diese Zitate gar nicht mehr raus. Und die Zitate beziehen sich aber gar nicht auf die Veröffentlichung, denn die gab es ja dann noch gar nicht, sondern auf Versionen, die dann schon wieder revidiert worden sind. Das alles macht es wirklich nicht leichter. Aber das ist eine Realität und da hilft kein Jammern. Nur dass auch damit muss die wissenschaftliche Gemeinschaft erstmal richtig fertig werden. Das ist sie noch nicht.
Würden Sie sagen, dass diese Pandemie der Wissenschaft ihr geschadet hat?
Ich glaube, sie hat unglaubliche Chancen uns gegeben, dadurch, dass wir wirklich online das Entstehen einer neuen Infektion mit all den immunologischen Implikationen beobachten, messen konnten. Also das war wirklich, ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis auch gewesen. Aber wir werden Zeit brauchen, um das auch zu verarbeiten, was passiert ist. Und im Augenblick, glaube ich, müssen wir uns erstmal noch mit der Pandemie beschäftigen.
Okay, das tun wir jetzt. Gehen wir mal zurück zu den vielen Fragen, die es dazu gibt. Da wird ja viel gestritten generell, aber häufig und insbesondere geht es da um unter denen, die impfskeptisch sind, immer wieder um diese vermeintlichen Langzeitwirkungen der Corona-Impfstoffe. Da geht es insbesondere um die mRNA-Impfstoffe. Gegenargument ist dann immer, eine Impfreaktion kann gar nicht lange genug anhalten, um Langzeitwirkungen zu entfalten. Was stimmt?
Also hier, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil auf der einen Seite haben wir einen Impfstoff, ein Medikament sozusagen, von dem wir erwarten, dass es einen Langzeitschutz bietet. Das wollen wir ja. Und wir wollen damit auch, anders ausgedrückt, eine Programmierung des Immunsystems für längere Zeit. Damit ist ja schon ausgedrückt, dass wir längere Wirkungen wollen. Und natürlich, wenn man das wieder wissenschaftlich betrachtet, weiß man immer erst nachher, was kommt. Das heißt also, Langzeitwirkung kann man auch erst nach langer Zeit beurteilen. Aber das ist ein Totschlagargument. Mhm. Also wir kennen Impfnebenwirkungen. Es ist ein neues Impfstoffprinzip. Das muss man immer kritisch auch sagen. Aber wir kennen Impfreaktionen, wir kennen jetzt auch die Impfreaktionen gegen die mRNA-Impfstoffe schon ganz gut. Und wir müssen sie ganz sorgfältig weiter beobachten. Und dann kommt es zu solchen STIKO-Empfehlungen zurecht, wo man dann sagt, das haben wir jetzt gelernt. Wir wissen, in einer bestimmten Altersgruppe gibt's bessere Impfstoffe und nicht so gute, was das Nebenwirkungsprofil angeht. Und dann wird man darauf reagieren. Aber wir haben ja hier ein schweres Problem, nämlich die SARS-CoV-2-Pandemie. Und da ist der Impfstoff sicherlich auch ein Segen.
Und das Ganze begleitet von einer ständigen Öffentlichkeit. Da wird ja dann immer wieder berichtet auch von Autoimmunreaktionen, Schwellung der Schulter, Gangunsicherheiten, manche Leute haben hängende Gesichtshälften, das wird immer wieder berichtet. Ist das mit so einem Impfstoff vereinbar? Kann das aus immunologischer Sicht sein, dass solche Nebenwirkungen vorkommen?
Na, erstmal, glaube ich, wichtig ist, denke ich, zum Verständnis immer, und damit, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Impfungen, ganz anderen Impfungen, dass, wenn so viele Menschen gleichzeitig geimpft werden, es natürlich diese schon zufällige Assoziation gibt. Das heißt, alles, was im Zusammenhang damit passiert, zeitlich, ist ja erstmal verdächtig. Und das passiert ja ganz viel mit und ohne Impfung. Dann ist es schon so, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, was ihr Immunsystem angeht. Das heißt, wir sind genetisch ganz unterschiedlich ausgestattet und es gibt natürlich es zu erwarten, dass einige Menschen stärker reagieren. Das merken wir ja auch. Es gibt Menschen, die reagieren mit sehr viel Fieber, andere merken gar nichts von der Impfung. Also da sehen wir ja schon diese Variabilität in der Antwort. Mhm. Insofern auszuschließen, dass im Einzelfall auch Reaktionen unerwarteterweise da sind gegen einen Impfstoff, können wir nicht. Mhm. Aber wir können über die große, durch die sorgfältige Überwachung der Reaktionen, die in zeitlich vernünftigen Zusammenhang stehen, sagen, dass diese Impfstoffe sich sehr gut verhalten, so wie wir das von einem Impfstoff auch wissen und fordern.
Also großflächig Nebenwirkungen schwererer Art kann man eigentlich so jetzt aus der ersten Beobachtung nicht feststellen.
Genau. Und die sehr seltenen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel diese Herzmuskelentzündung, sind sehr selten. Da gibt es bestimmte Altersgruppen. Aber die sind immer noch sehr, sehr selten. Und wir sehen die auch natürlich viel häufiger im Zusammenhang von Virusinfektion.
Ist ja auch ein bisschen raus aus der Diskussion, die Herzmuskelentzündung in letzter Zeit nicht mehr so häufig vorgekommen. Jetzt ist es so, wir haben ja Daten, die mRNA-Wirkstoffe sind sehr viel wirksamer als zum Beispiel die Vektorimpfstoffe. Warum ist das Misstrauen gegen diese Wirkstoffe, gegen diese mRNA-Wirkstoffe so hoch? Da kursieren ja alle Ängste, zum Beispiel, dass Informationen in das Erbgut eingeschleust werden.
Ja, ich glaube, es geht immer, wenn es um genetisches Material geht, dann ist das Misstrauen automatisch groß. Hier zusätzlich natürlich, und das ist auch nachvollziehbar, das ist ein neues Prinzip. Aber ich denke, dazu ist praktisch alles gesagt worden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es hier zu einer, oder auch theoretisch schon, ist es nicht denkbar, dass es zu einer Integration von diesem Erbmaterial kommt, also zu einer dauerhaften, zum dauerhaften Einbau ins Erbgut. Und ich denke, wir müssen damit leben, dass es zum Teil sehr selten unerwünschte Nebenwirkungen gibt, aber die sind nicht wesentlich oder nicht prinzipiell unterschiedlich zu anderen Impfstoffen. Und wenn wir länger denken, ich meine, wenn man sich überlegt, man gibt ganze Viren, ja, abgeschwächte Viren wie Masern, das ist ja ein viel komplexerer Eingriff eigentlich.
Da habe ich jetzt wieder eine Hörerin, eine SWR1-Hörerin, Irene Walz aus Gera-Bronn, die schreibt, warum wird kein Totimpfstoff zugelassen? Weltweit sind schon viele im Einsatz. Ja, warum eigentlich nicht?
Also natürlich die Frage, welche Impfstoffe werden wann wie zugelassen, hat immer ganz viel damit zu tun, was ist da? Was ist gut untersucht und wo wird investiert? Und wir haben hier die Situation, dass wir natürlich jetzt den Markt auch in einer gewissen Weise beherrscht haben von sehr wirksamen Impfstoffen. Und dann muss man sich natürlich schon sehr gut überlegen, was bringen andere Impfstoffe. Und die müssen sich dann natürlich auch beweisen. Mhm. Das sind wirklich Prozesse, die man sich ganz konkret dann angucken muss, warum ein Impfstoff zugelassen wird oder nicht. Aber wir haben hier jetzt ja sehr gute zugelassene Impfstoffe.
Wir haben ja zum Beispiel Valneva, einen Totimpfstoff, der eventuell in den nächsten Monaten von der EMA zugelassen wird. Das ist ein französischer Impfstoff. Kann das zu Autoimmunreaktionen dann auch führen? Also solche Totimpfstoffe, haben die auch Nebenwirkungen?
Ja, auch Totimpfstoffe haben Nebenwirkungen, denn letztendlich brauchen wir eine Immunreaktion für die Impfung. Und diese Immunreaktion kann natürlich auch mal fehlgeleitet sein im Einzelfall. Mhm. Nur ist es generell so, dass wenn der Unterschied zwischen Totimpfstoffen und auch den mRNA-Impfstoffen ist, dass es keine wesentliche Verstärkung mehr gibt im Körper dieses Materials, das man da reingibt. Und das ist ja ein bisschen das, was wir bei Lebendimpfstoffen haben. Deswegen sind die so viel wirksamer. Und das ist auch das, was wir bei den mRNA-Impfstoffen haben. Deswegen brauchen wir keine Wirkverstärker. die ja auch bei den Totimpfstoffen eigentlich immer dabei sein müssen. Mhm. Ja, das Aluminiumsalze, die haben einen wahnsinnig schlechten Ruf, völlig zu Unrecht. Aber es gibt eben keine einfache Lösung, um eine dauerhafte Abwehr herzustellen.
Sie sprechen von den Aluminiumsalzen, die wir gerne aus unseren Deos raushaben wollen.
Ja, das ist dieses Alum, das ist ein Wirkverstärker, der bestens untersucht ist in Hunderten von Millionen von Impfdosen. Totimpfstoffe brauchen Wirkverstärker. Totimpfstoffe sind selbst nicht immunogen genug. Und diese Wirkverstärker können, weil sie eben immunogen sind, weil sie die Immunantwort verstärken, auch eigene Nebenwirkungen machen.
Wenn da Ängste sind, also gab ja auch viele Umfragen in letzter Zeit, die gezeigt haben, also diese Ängste bleiben, die Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, wollen sich auch weiterhin nicht impfen lassen. Ist da nicht ein Totimpfstoff besser als gar kein Impfstoff? Wenn dann die Impfbereitschaft gewisser Menschen, die da Sorge haben, vielleicht erhöht wird? Ist doch nützlich.
Doch, absolut. Sehe ich auch so. Also Vielfalt ist immer sinnvoll. Und absolut. Also ich denke, wenn alles, was hilft, hilft. Ich habe ein bisschen Zweifel daran, dass das ein größeres Thema ist. Das ist auch zum Teil dann eine Entschuldigung. Das sehen wir ja auch, wenn der Druck erhöht wird, wenn Zugang wie jetzt über 2G beschränkt wird, dann sind auf einmal doch viele Menschen dabei, die sich impfen lassen. Also da wird auch werden viele Legenden gewoben. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was dann nach Zulassung von Totimpfstoffen an Diskussionen aufkommt.
Also ich höre insgesamt aus Ihren Aussagen heraus, dass doch viel auch an der Aufregung rausgenommen werden müsste aus dieser gesamten Diskussion.
Ja, so sehe ich das. Ich glaube, wir haben unheimlich viel erreicht im letzten Jahr. Das würde ich erstmal sehr positiv sehen. Und wir haben tolle Impfstoffe verglichen mit dem, was wir für andere Krankheiten haben. Wir haben die auch breit in die Bevölkerung gebracht. Wir haben sehr schnelle Zulassungen. Wir haben tolle Zulassungsverfahren entwickelt, wo wir wirklich sehr schnell diese Daten verfügbar gemacht haben. Wir haben, die Daten sind auch transparent, die sind einsehbar. Also viele Dinge, die wir hier jetzt gesehen haben, hatte ich mir vor 3 Jahren nicht erträumt. Insofern denke ich, wir sind weit davon entfernt zu sagen, das Problem ist vollständig gelöst, aber wir haben auch sehr, sehr viel erreicht und sollten gucken, dass wir positiv weiterarbeiten und nicht immer nur auf das gucken, was wir nicht erreicht haben. Denn wir werden noch einige Zeit mit dem Thema zu tun haben.
Dazu noch mal ein anderes Thema. Viele Menschen lassen sich jetzt ihre Antikörperkonzentrationen bestimmen. Das war auch schon im Zuge des letzten Winters während der ersten, zweiten Welle der Fall. Nach den Impfungen eine generelle Empfehlung dazu, das zu machen, gibt es ja nicht. Wie sinnvoll ist denn das, sich den Titer bestimmen zu lassen?
Also der Titer ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Das sehen wir ja jetzt. Also das sind ganz gute Hinweise darauf. Erstens, ob eine Infektion vorgelegen hat früher, die man gar nicht gemerkt hat. Und das Zweite auch, ob man ganz ungewöhnlicherweise nicht eine Antwort auf einen Impfstoff zeigt. Aber das ist es. Der Rest ist im Prinzip Forschung, muss man sagen. Weil wir nicht wissen, inwieweit im Einzelfall kennen wir nicht die Bedeutung der Antikörperhöhe für den Schutz.
Also wir haben auch keinen Schwellenwert, das ist jetzt anders als bei Hepatitis B zum Beispiel. Da können wir einen Titer bestimmen und wissen, da muss man vielleicht nochmal nachimpfen.
Solche Marker dafür, Abwehrstärke, können sich ergeben sich über die Zeit. Das funktioniert für Hepatitis B gut, für andere Impfungen wie für Keuchhusten oder so funktioniert das nicht. Das heißt, da spricht einiges dafür, dass das in Zukunft vielleicht möglich sein kann. Nur die Frage ist ja auch, solange wir nicht wissen, wie lange diese Antikörperspiegel hält, ist das ja auch nur von sehr begrenzter Bedeutung.
Okay. Klare Aussage zu dem Thema. Das heißt, der Titer sagt uns, welche Konzentration an Antikörpern wir im Blut haben.
So ist es.
Sie sind ja, und wir wollen auch nochmal über die Kinder reden, und das ist der schöne Vorteil davon, dass Sie jetzt bei uns sind, denn Sie sind auch pädiatrischer Infektiologe an der Uniklinik in Freiburg, und ich finde, die Kinder, die fallen immer bei der ganzen Diskussion häufig so ein bisschen hinten runter. Sie haben auch viele Studien gemacht. Wie viel Sorgen in Bezug auf Impfungen oder sogar Auffrischungsimpfungen mit den Kindern müssen wir uns da machen? Werden die Kinder da herangezogen, um die mangelnde Impfbereitschaft zu kompensieren unter den Erwachsenen?
Das ist zum Teil vielleicht der Fall. Ich denke, wir sollten von den etablierten Prinzipien, wer wird wann wie geimpft, nicht abrücken. Und die Bedeutung einer Impfung muss sich immer am individuellen Risiko bewerten lassen. Das heißt, Kinder müssen selbst einen Vorteil davon haben, geimpft zu sein. Und das ist eben, wenn die Krankheitsschwere typischerweise nicht so groß ist, viel schwieriger nachzuweisen, als wenn die Krankheitsschwere sehr groß ist.
Und wenn ich Sie da richtig verstehe, dann macht es eigentlich keinen Sinn, die Kinder zu impfen.
Also ich denke, wir haben ja verschiedene Themen im Bereich Kinder. Das eine ist dieses Postinflammationssyndrom, PIMS. Wir haben Long-Covid, wo das sehen wir auch bei Kindern, sehen wir auch gerade bei Adolescenten. Das heißt, Kinder profitieren sicherlich davon, nicht krank zu werden. Davon bin ich fest überzeugt. Aber der Profit ist nicht so klar messbar wie bei Erwachsenen. Das heißt, umgekehrt, die Impfstoffe müssen einfach auch sehr sicher sein. Und dazu gehört eben auch, dass wir die entsprechende Konzentration genau kennen. Und da gibt es halt bei den Kindern nun, wie jeder weiß, ein Riesenspektrum. Ich denke, wir haben jetzt zunehmend Erfahrung mit über 12-Jährigen. Jetzt haben wir die Zulassung für 6- bis 12-Jährige. Also ich bin sehr für Kinderimpfung, aber wir müssen einfach die Daten sehr kritisch angucken, wie wir das bei den Erwachsenen auch tun, nur hier mit anderen Voraussetzungen, nämlich dass die Krankheitsschwere nicht so groß ist.
Also die Kinder noch mal ein bisschen gesondert als eigene Populationsgruppe noch mal betrachten. Aber ich verstehe Sie schon richtig. Kinderimpfen ist sinnvoll, Boosterimpfung ist auch sinnvoll und generell sollten wir etwas Aufregung aus der Diskussion nehmen.
Also ich bin davon überzeugt, dass das gute Impfstoffe sind und dass es gute Medikamente sind, die Krankheiten verhindern. Und Kinder haben ein Recht auf einen guten Impfstoff, der Krankheiten verhindert. Also das wäre meine Grundvoraussetzung. Aber eben, ich kann noch mal dafür werben, die STIKO ist hervorragend. Und die gibt sich größte Mühe, diese bestehenden Daten zu bewerten und lässt sich zum Glück nicht instrumentalisieren, sodass wir hier einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und dann wird es auch eine Empfehlung geben.
Das heißt, der politische Druck auf die STIKO sollte dringend unterlassen werden.
So sehe ich das.
Professor Heinicke, vielen Dank für diese fundierten Informationen in allen Bereichen. Danke Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen alles Gute.
Gerne.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.